Wir haben den 29. August 2020 und heißen euch herzlich willkommen in der Erdbar. Hallo Stefan, wie geht es dir, mein Lieber?
Hallo Chris, es geht mir gut heute, danke. Und selbst?
Ja, ich gebe mir Mühe. Das ist schon mal ein guter Startpunkt. Wir haben uns ja eine ganze Weile nicht gehört. So langsam haben wir auch den Sommer rum. Hm.
Sommerpause.
Und, ja, so ein bisschen Sommerpause. Also es war zumindest bei mir eine sehr aktive Zeit, eine sehr viel beschäftigte Zeit. Aber Sommerpause klingt immer so nach Strand und Cocktail. Aber
war wohl nicht mehr so wirklich dieses Jahr.
Nee, aus diversen Gründen nicht. Das ist absolut richtig, ja. Was haben wir denn heute für schöne Themen vorbereitet? Ich habe gehört, du stellst uns das Getränk der Woche vor.
So ist es. Ich werde das Getränk der Woche übernehmen. Wieder nicht alkoholisch, aber das heißt nicht, dass es immer so sein wird. Und dann werde ich heute ein bisschen über das Thema graue Energie plaudern. Das ist mein Teil.
Da bin ich schon sehr gespannt drauf und da bin ich auch sehr gespannt drauf, was ich dazu beitragen kann. Da bin ich schon sehr gespannt. Mhm. Ich möchte danach mal über kein externes Thema reden, auf das ich gestoßen bin, sondern über meine aktuelle Arbeit, über mein Forschungsprojekt, in dem ich arbeite, mit dem schönen Namen Naturhuki. Das ist ein Verbundforschungsprojekt, was sich mit der Entwicklung von nachhaltigem Tourismus beschäftigt. Und das würde ich heute einfach mal so ein bisschen vorstellen, dass man da auch mal so einen kleinen Einblick bekommt, was ich da so tagsüber mache. Mhm. Genau, und zum Abschluss stellen wir noch ein ganz wunderbares Buch vor, was ich vor ein paar Jahren auf so einem Buchverschenktisch mitgenommen habe und was so für mich so die gute alte Geografie so ein bisschen darstellt. Und ich habe das neulich mal wieder aus dem Buchregal genommen und durchgeblättert und habe mir gedacht, ach, schön. Einer der Gründe, warum ich damals Geografie studiert habe, weil mich so Sachen irgendwie immer total interessiert haben. Und als ich es dann studiert habe, hat sich rausgestellt, irgendwie, das ist schon so ein bisschen Oldschool-Geografie. Geografie funktioniert heutzutage ganz anders. Und trotzdem ganz tolles Buch. Und der Autor ist ja auch so ein innerhalb Deutschland schon so eine Koryphäe im Bereich Stadtgeografie, wie das früher ja noch ganz klassisch hieß. Ja, das würde ich dann mal so vorstellen nachher noch. Ja, genau. Aber wir gehen jetzt sozusagen erstmal direkt in den Barbereich über und sprechen über den Cold Brew. Außer du hast noch irgendwelche Feedback-Kommentare, über die du sprechen möchtest.
Habe ich jetzt keine dabei heute. Weiß nicht, ob du welche hast.
Keine, über die ich reden wollen würde. Also jetzt nicht, weil sie so negativ waren, sondern weil sie einfach sehr wohlwollend waren.
Ja.
Oder irgendwie technischer Natur waren, aber das ist ja nichts, was man jetzt hier besprechen müsste.
Ja, also ich habe jetzt zum letzten Podcast erstmal keine Kommentare mehr gekriegt, weil da war ich irgendwie auch immer weg irgendwie und nicht so im Kontakt mit den Leuten, die es halt hoffentlich gehört haben. Deswegen gibt es jetzt erstmal nichts bei mir. Habe noch nicht nachgefragt.
Ja.
Jo.
Prima. Ich meine, das ist ja das Schöne, die Podcasts sind ja auch nicht tagesaktuell im klassischen Sinne, sondern liegen ja sozusagen für den geneigten Hörer bereit. Man kann ja jederzeit alles nachhören, wenn man möchte und die Zeit und die Muße hat.
So ist es. Immerhin wurde ich kurz bevor wir den letzten aufgenommen hatten, gefragt, ob denn jetzt schon die nächste Folge raus wäre. Und da habe ich gesagt, nee, genau, das war genau an dem Tag, als wir den letzten aufgenommen hatten. Und habe ich gesagt, ist aufgenommen. Das war die letzten Worte, das waren die letzten Worte, die ich gehört habe. Aber der war noch nicht online, glaube ich, genau.
Nette letzte Worte, würde ich sagen.
Ja, gut.
Dann gehen wir doch mal in den Bereich des kalten Kaffees.
Genau. Machen wir die Türen auf. Stell dir vor, ein schönes Café, holzgetäfelt, irgendwo in einem gemütlichen Städtchen. Und da ist so ein ziemlich versierter Barista oder ja Kaffeemensch drin, der eben den Kaffee nicht nur verkauft, sondern irgendwie das auch ganz toll finde, diesen Kaffee zu machen.
Mhm.
Sprich, jemand, der auch mal was Neues ausprobiert. Und das haben wir gemacht. Sprich, meine Frau hat es mal ausprobiert. Und zwar geht es um diesen Kaffee, wo man da manchmal in diesen Cafés so komische Röhrchen sieht und sieht dann eher so nach Chemielabor aus. Also so habe ich das zum ersten Mal gesehen, obwohl man das eigentlich alles gar nicht braucht. Aber vielleicht ist es auch gar nicht der Cold Brew. Ich weiß gar nicht genau. Das mit diesen Röhrchen und dem Chemielabor. Aber irgendwie dachte ich das immer. Naja, Cold Brew. Genau. Kalt aufgebrühter Kaffee. Irgend so ein Hipster-Zeugs. Dachte ich, wo ich das erstmal davon gehört habe. Irgendwie so ein Kaffeekrams, wo Leute, die Kaffee wie Wein trinken, irgendwie voll drauf abfahren. Naja, aber trotzdem hat das meine Frau mal irgendwann ausprobiert. Weil sie trinkt normalerweise eigentlich überhaupt keinen Kaffee, weil sie ihn nicht verträgt. Vor allem wegen der Säure. Also sie kriegt danach immer Magenkrämpfe. Ja, und irgendwie ist sie auf diesen Cold Brew gekommen, weil sie gehört hat, dass der weniger Säure enthält und von daher besser verträglich ist. Und hat das ausprobiert mit großem Erfolg. Also diesen Cold Brew kann sie trinken. Ja, und
also es ist eine Art therapeutisches Kaffeetrinken dann ja schon fast.
Genau. Das ist Kaffee für Leute, die keinen Kaffee vertragen. Und man muss keinen Getreidekaffee oder sowas trinken, sondern man kann normalen Kaffee trinken. Und das fand ich irgendwie sehr beeindruckend.
Okay, aber also dann haben wir jetzt sozusagen die Anti-Hipster-Komponente des Cold Brews schon mal für uns entdeckt.
Genau, da ist durchaus eine Anti-Hipster-Komponente enthalten. Und nicht nur das, sondern er schmeckt einfach geil. Also ich habe noch nie so einen Kaffee getrunken, den man längere Zeit im Mund behalten kann und plötzlich entwickelt sich da so ein Geschmacksspektrum, was du bei einem normalen Kaffee gar nicht hast, ja. Den hast du im Mund und schluckst ihn runter und das war's und hast einen Koffeinflash. Aber das Teil, diesen Cold Brew, der hat so ein richtiges Geschmacksvolumen, das er da entwickelt. Ja, das hatte ich noch nie erlebt bei Kaffee. Ja, so ganz viele Spektren und von nussig bis kirschig. Wobei, nee, das Fruchtige, das fällt eigentlich raus, weil er eben, genau, weil er diese Säure verloren hat, ja. Und das macht ihn eigentlich auch sehr angenehm dann. Aber sehr intensiv. Gut, aber bevor ich jetzt zu viel schwärme und schwätze, sage ich einfach mal, wie man das gut. Teil macht. Es braucht Zeit. Ja, das ist auch so ein bisschen das Schöne dran. Man muss, das ist so ein bisschen so wie Brot backen. Man muss nämlich so mindestens 12 Stunden vorher anfangen. Und zwar braucht man natürlich Kaffeebohnen oder Kaffeepulver. Bohnen ist natürlich am schönsten, wenn man dann selber noch mahlen kann. Gerade so im Hinblick auf dieses Zeitritual. Also mahlen, wie viel braucht man? Es kommt natürlich darauf an, wie viel man trinken will. Aber so Grundregel, das Verhältnis 1:10. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen halben Liter Kaffee trinken will, dann bräuchte ich, wenn man das jetzt so in Gramm umrechnet, also einen halben Liter wäre 500 Gramm, bräuchte ich 50 Gramm Kaffee. Stimmt's? Ich glaube schon.
Ich sag jetzt mal ja. Ich hab dir zugehört, aber ich habe nicht mitgerechnet. Ja,
kann man nochmal nachrechnen. Auf jeden Fall, was sicher ist, ist das Verhältnis 1:10. Die 50 Gramm muss man nochmal gucken. Also man braucht verhältnismäßig viel, jetzt im Vergleich zu einem Espresso oder einem Filterkaffee. Also es ist schon ein bisschen teurere Angelegenheit. Also ein kleiner Luxus, aber man wird im Geschmack belohnt. Und diese, sagen wir jetzt mal, diese 50 Gramm Kaffeepulver, die ich mir dann gemahlen habe oder auch nicht gemahlen, die tue ich dann in ein Behältnis, das man verschließen kann, also zum Beispiel ein Glas oder sowas, und tue dann da einfach das Wasser drauf, also in dem Fall bei den 50 Gramm jetzt dann die 500 Milliliter Wasser, und zwar in Raumtemperatur.
Nicht, also das Wasser ist kalt, in anderen Worten.
Genau, also nicht eisig kalt, aber normale Raumtemperatur. Also wenn man Leitungswasser mag, kann man da einfach das Wasser direkt aus der Leitung drauf machen. So, und das verschließt man dann, stellt es am besten in den Kühlschrank und lässt es dann da für mindestens 12 Stunden vor sich hin brühen. Und das macht man dann idealerweise, wenn man jetzt so ein Kaffee-Morgenstrinker ist, macht man das natürlich am Vorabend.
Wobei, also jetzt nochmal, Entschuldigung, meine blöde Rückfrage. Ich habe das gerade mal nebenbei gegoogelt, weil das für mich ja irgendwie erstmal so als Widerspruch wirkt. Das Wort brühen bedeutet etwas mit etwas unter dem Einfluss von kochendem Wasser zu garen. Ich habe einfach nur mal nachgeschlagen. Also in anderen Worten, Cold Brew ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich. Also jetzt nur mal so für das Wording, ne? Also,
jetzt erzähl mir nicht, dass ich hier gerade irgendwas anderes vorstelle. Nicht ein Cold Brew, sondern irgendwas.
Nein. Alles wunderbar. So meine ich das gar nicht. Ich wollt nur mal auf die Begrifflichkeit hinweisen, dass das ja eigentlich ein Widerspruch in sich ist. Also das spricht ja sehr für ein Hipster-Produkt, ne?
Ja, man benutzt so Wörter, die eigentlich so ihre Bedeutung haben, aber eigentlich ist es das dann gar nicht mehr.
Genau.
Also ist eigentlich überhaupt nicht mehr gebrüht, sondern irgendwie eingeweicht oder fermentiert.
Ja, das ist eine berechtigte Frage, was da eigentlich die richtige Bezeichnung. Ich wollte da auch eigentlich jetzt gar nicht so sehr ins Wort fallen. Ich habe nur gerade drüber nachgedacht, was eigentlich Brew oder Brühe oder Brühen was ist eigentlich, wie das definiert ist, sozusagen.
Ja, es ist ein bisschen irreführend, auf jeden Fall. Weil da einfach nicht mehr gebrüht wird. Trotzdem hat man dann eben am nächsten Morgen da so eine Brühe. So eine schwarze Brühe. Also schon brühig. Und die nimmt man dann natürlich erstmal aus dem Kühlschrank raus. Und dann gibt's eigentlich nicht mehr viel zu tun. Dann setzt mal einen Filter auf und schüttet den Inhalt des Glases in diesen Filter rein, idealerweise natürlich mit einem Behältnis unter dem Filter, wo er dann reinfließen kann. Und es ist natürlich dann wahrscheinlich unattraktiv, den Kaffee dann direkt so zu trinken, weil er, geht, dann ist er ja kalt. Also dann kann man ihn als kalten Eiskaffee trinken. Oder wenn man das bevorzugt, ihn nochmal aufwärmen und dann ihn als heißen Kaffee trinken.
Also Cold Brew heißt nur, dass es sozusagen kalt gebrüht ist, aber nicht, dass es kalt serviert wird.
Genau. Das bezieht sich jetzt auf die auf den Prozess. Aber wie man ihn dann trinkt, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das kann man dann selbst entscheiden.
Und wie wärme ich den dann auf? In einem Wasserbad oder in der Mikrowelle oder.
Einfach, also wir machen den einfach in den Topf auf den Herd und wärmen den nochmal auf.
Okay, gut, das macht irgendwie Sinn.
Ja.
Wie bei allen Sachen, das ist genau wie der Unterschied zwischen einem schnellen Brot und einem Sauerteigbrot. Das ist natürlich, man kann nicht einfach mal sagen, ich mache jetzt mal ein Sauerteigbrot, sondern du musst ja dann irgendwie vorausdenken. Also das,
genau.
Du kannst jetzt ein Sauerteigbrot machen, was du dann demnächst mal hast. Ne?
Genau.
Das ist ja da ähnlich. Also gerade so Siebträger-Kaffee oder generell Kaffee, der schnell konsumiert werden soll. Ich meine, es heißt ja auch nicht Grund ohne Grund Espresso. Das heißt ja einerseits Espresso wahrscheinlich, weil es schnell zubereitet wird und andererseits, weil man auch aufgrund der Größe es schnell wegtrinken kann. Und das ist ja sozusagen der komplette Gegenentwurf, die Verlangsamung des Kaffee, der Kaffeezubereitung, wie auch wahrscheinlich, Fragezeichen, des Kaffeegenusses, der hinten dran steht, oder?
Richtig, genau. Du bist ja mit einer Tasse sehr viel länger beschäftigt, als wenn du jetzt einen schnellen Filterkaffee trinkst oder eben ein Espresso.
Aber trotzdem kann man das ja sozusagen schon mal so vorbereiten, also so in größeren Mengen und dann einfach stehen lassen und dann das, was man aktuell trinken möchte, dann, wenn man erhitzen will, erhitzen und wenn nicht, so wegtrinken.
Genau, das geht auch. Du kannst natürlich eine größere Menge vorbereiten, musst es dann halt nur irgendwann mal abfiltern, weil sonst der Geschmack dann zu intensiv wird oder es wirklich anfängt irgendwie zu fermentieren. Aber so wie es abgefiltert ist, kannst du den aufheben im Kühlschrank, ja, und dann irgendwie 3 Tage später oder vielleicht sogar eine Woche später die noch aufwärmen oder kalt trinken.
Aber du musst ihn vorher abfiltern.
Ja, genau.
Und wie lange ist der Zeitraum zwischen ich setze das Ding an und es muss abgefiltert werden? Ist diese Zeitspanne dann definitorisch für die Qualität?
Also ich weiß jetzt nur, also empfohlen mindestens 12 Stunden. Wahrscheinlich wird er dann, wenn man es noch länger lässt, noch intensiver oder geht irgendwie dann noch mehr in eine bestimmte Geschmacksrichtung. Aber wie genau sich das dann geschmacklich weiterentwickelt, das weiß ich nicht.
Und würdest du jetzt empfehlen, dem geneigten Zuhörer, der jetzt natürlich wahrscheinlich vollkommen fasziniert ist, dass er das zu Hause selber ausprobieren soll oder dass er in die Hipsterbar seines Vertrauens gehen soll?
Also wenn man Kaffee mag und auch gerne einfach Zeit damit verbringt, würde ich es auf jeden Fall empfehlen, das selber auszuprobieren, weil es eben einfach ist. Man muss natürlich, wo es ein bisschen schwierig werden könnte, geschmacklich macht es natürlich viel aus, was für Bohnen man jetzt benutzt. Ja, ob man so eine solche Espresso-Bohnen benutzt, die ja, glaube ich, sehr stark geröstet sind oder jetzt so leicht geröstete Bohnen. Das macht sich natürlich geschmacklich sehr bemerkbar. Vor allem dieses Verhältnis 1 zu 10 verändert sich dann natürlich auch. Wenn ich jetzt irgendwie eine sehr starke Röstung habe, dann wird dieses Verhältnis eher kleiner, also sprich weniger Kaffee und auf mehr Wasser. Da ist noch viel Spielraum, ja. Und da muss man natürlich, wenn jetzt irgendwie dieses Verhältnis 1 zu 10 mit einer normalen mittleren Röstung, würde ich mal sagen, wenn das jetzt nicht so dein Geschmacksnerv trifft, dann ist da sehr viel Spielraum, ja. Und da kann man natürlich viel ausprobieren, auch mit anderen Bohnen oder mit einer größeren Menge oder weniger. Das ist halt, also weil der eben so geschmacksintensiv ist, kann man da, glaube ich, auch sehr viel variieren. Und das ist jetzt für einen, der jetzt einfach mal schnell was ausprobieren will und das probieren will, vielleicht, also es könnte dann am Anfang erstmal eine Enttäuschung sein, weil man irgendwie gerade die eine zu starke Röstung hatte oder sowas. Mhm. Jo.
Also spannendes Röstung. Ding. Habe ich mich bisher immer gefragt, was ist das eigentlich? Und da das bisher eigentlich nur Menschen in meinem Umfeld, also vor allem auch in meinem digitalen Umfeld, getrunken haben, die eher so Kaiser-Wilhelm-Bärte tragen, hatte ich das sozusagen nie in meinem aktiven, ich muss das mal ausprobieren, Radius. Aber wenn du das sagst, klingt das spannend.
Genau so sah der erste Kaffeemensch aus, wo ich das mal gesehen habe, in so einem Café. Nicht in Deutschland, das war auch in Thailand, in Chiang Mai. Und der hat so eine Art, also nicht Kaiser Wilhelm, aber er hat sehr, sehr viel, man hat gesehen, er hat sehr viel Zeit auf seinen Schnurrbart verwandt und er war außergewöhnlich.
Also das, wir müssen echt aufpassen, also vor allem ich muss aufpassen, dass wir uns nicht zu einem Anti-Hipster-Kanal entwickeln, nur weil ich da regelmäßig meine Gags drüber mache.
Ja, das war jetzt gar nicht mal so der Hipster, der war auch schon so aus dem Alter raus, der war schon so in seinen 40ern oder sogar Anfang 50. Gibt's Oldie-Hipster?
Im Ausland ja, in Deutschland habe ich die noch nicht so wahrgenommen, aber im Ausland finde ich, ist das altersunabhängig, also unabhängiger, würde ich mal sagen.
Okay.
Also hier ist das ja schon eher so ein Jugendding, also nicht zwingend Jugend, aber sowas, was man irgendwie so in seinen 20er, 30ern macht. Im Ausland habe ich das auch häufig da wahrgenommen, dass das bis ins hohe Alter geht. Also dass es eher eine Lebenseinstellung ist und weniger eine Episode.
Ja, könntest du recht haben. Ja, das ist einfach meine Assoziation. Wenn ich an meine erste Cold Brew Begegnung denke, dann
Und wenn du jetzt in den Laden gehst oder zu einem Barista gehst, wie viel kostet das denn mehr als, sagen wir mal, so ein Standard-Siebträger-Kaffee oder so ein Americano, was ja so die billigste Variante wäre? Zumindest, wenn du so in einen Café gehst.
Keine Ahnung, weil ich ihn noch nie in einem Café getrunken habe. Aber ich gehe schwer davon aus, dass er wesentlich teurer sein wird, weil eben da sehr viel mehr Kaffee rein muss. Weil dieses kalte Brühverfahren anscheinend viel mehr Kaffee braucht, um eben diese Kaffeesubstanz in die Flüssigkeit übergehen zu lassen. Ja, das geht wahrscheinlich mit Wärme sehr viel schneller und sehr viel intensiver.
Also in anderen Worten, man hat hinterher auch größere Mengen an Trester.
Genau.
Und der Trester ist sozusagen weniger ausgelaugt. Also er hat sozusagen noch einen höheren Kaffeeanteil, keine Ahnung, wie ich das jetzt nennen soll.
Höchstwahrscheinlich ist da irgendwie, doch, genau, müsste eigentlich noch mehr drin sein im Vergleich zum heißgebrühten. Und noch eine kleine Sache, wenn einem der Cold Brew irgendwie am Ende doch zu fruchtig sauer ist, ja, was er ja eigentlich idealerweise weniger sein sollte, weil er einfach weniger Säuregehalt hat, gibt es noch einen kleinen Trick, dann nimmt man von dem Teil Wasser, den man jetzt kalt aufbrühen wollte, einen kleinen Teil, vielleicht irgendwie so ein Fünftel oder so, und wärmt das auf. Nicht kochend, sondern irgendwie warm, also so auf 40, 50 Grad. Und brüht das warme Wasser so für eine Minute lang.
Ja.
Das also nimmt dann noch mehr Säure weg, dieser Prozess.
Okay.
Ja.
Also sagen noch mal so ein nachträgliches Tuning.
Genau.
Spannend.
Ja, spannend. Und was mich halt umgehauen hat, das war der Geschmack. Hätte ich nie erwartet, dass Kaffee so ein reiches Geschmacksspektrum entwickeln kann. Das hat mich echt beeindruckt. Und seitdem trinke ich den auch regelmäßig. Und natürlich zweitens, dass meine Frau seitdem Kaffee trinkt. Ja, die konnte vorher keinen Kaffee trinken. Jedes Mal, bei jedem Versuch, ist es gescheitert. Magenkrämpfe. Und den kann sie ganz normal trinken mit irgendwelchen, also mit überhaupt keinen Nebenwirkungen.
Ja, cool, das freut mich sehr für sie.
Ja.
Dass sie da jetzt sozusagen in die Kaffeewelt einsteigen konnte dadurch.
Genau. Da ist, also muss ich Kaffee nicht mehr alleine trinken, ja.
Das ist eine coole Sache.
Ja.
Ja, prima. Ich werde es demnächst mal ausprobieren. Weil jetzt wurde mir da so ein bisschen die Vorzüge präsentiert hast. Vielleicht wäre das ja auch was für mich, der ich ja ein Viel-Kaffee-Trinker bin und aus dieser Konsequenz heraus halt auch, vor allem auch je nachdem, wo man sich so aufhält, häufig auch nicht so guten Kaffee trinke. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also jetzt hier bei uns daheim legen wir da schon irgendwie einen hohen Wert drauf, auch was es für Kaffee ist, den wir verwenden, wie der zubereitet wird und so weiter. Aber man ist ja auch nicht immer nur daheim. Spannende Sache auf jeden Fall.
Ja, dann musst du mal melden, wie das bei dir eingeschlagen oder auch nicht eingeschlagen ist.
Auf jeden Fall, ja. Mache ich. Ja, dann wollen wir direkt im Anschluss zu deinem Thema der Woche kommen.
Genau. Ich mache mal einen Anfang heute. Wie gesagt, ich wollte einfach mal ein bisschen über das Thema graue Energie sprechen. Was genau das ist, du weißt es wahrscheinlich schon irgendwie, hast eine Vorstellung. Ich weiß nicht, ob Leute da generell eine Vorstellung von haben. Ich hatte es irgendwie noch nicht so. Was genau das ist, das sage ich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Ich möchte jetzt erst nochmal so ein bisschen erzählen, wie ich auf das Thema gestoßen bin.
Ja, gern.
Und zwar hatte ich eine Diskussion mit einem Kollegen, und zwar ist es ein Landwirt. Es ging so ein bisschen um Landwirtschaft und moderne Landwirtschaft und Traktoren und Maschinen. Und ich habe so ein bisschen so die Position vertreten, wieder mehr Handarbeit, irgendwie, dass das irgendwie so ein bisschen in der Landwirtschaft verloren geht, das Händische, dass auch die Menschen dadurch, dass heute alles mit Maschinen gemacht wird, so ein bisschen den Bezug zur Erde verlieren. Also ich spreche auch von mir, ja. Also wenn ich irgendwie ein Brot esse, ich habe noch nie selber Roggen ausgesät, ich habe noch nie selber Roggen geerntet, gedroschen, geschweige denn, ja gut, gemahlen schon an der Mühle und so, aber so dieser Gesamtprozess, ja, das ist heute alles irgendwie so, schwebt so in abstrakten Sphären. Und er hat aber ganz klar die These vertreten, dass das ist gut mit den Maschinen und erleichtert die Arbeit ungemein und macht auch Freude, als Landwirt so auf dem Traktor zu sitzen.
Da so seine Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen?
Ja.
Geht es dir in deiner, ich sage jetzt mal, Kritik darum, dass man generell die Prozesse einmal mitmachen sollte, um ein besseres Verständnis zu haben? Oder geht es dir darum, das händisch zu machen versus das, sagen wir mal, automatisiert technisch zu machen? Also mal anders gefragt, geht es dir darum, dass man generell mal Getreide anbauen sollte, um Getreide zu verstehen als Ursprung von sehr vielen, was wir sozusagen als Fertigprodukte essen? Oder geht es dir darum, dass man das sozusagen ohne die technische Hilfe macht?
Beides. Also ich finde, auf der einen Seite ist es irgendwie ganz wichtig, diese Erfahrung, diesen Bezug herzustellen, weil das einfach so Sachen sind, die das Leben, die somit die wichtigsten Stützen unseres heutigen Lebens sind, ja, die das Leben am Laufen halten, die Nahrung, die Ernährung. Also so als Erlebnis finde ich das einen ganz wichtigen Punkt. Und gleichzeitig aber auch insgesamt die Frage, macht das überhaupt Sinn, alles immer mehr, immer weiter zu automatisieren und in technische Prozesse zu überführen? Also sprich, das, was früher oder was bis heute noch teilweise mit den Händen durch die eigene Körperkraft, durch die eigene Körperenergie ermöglicht wird, immer mehr in die in solche technischen Systeme zu überführen, die dann von also nicht biologischer Energie oder nicht menschlicher Energie betrieben werden. Das sind so zwei Punkte, aber ich will jetzt natürlich eher so auf den zweiten Punkt ein bisschen mehr eingehen an dieser Stelle. Also vor allem so diese Energiefrage.
Okay.
Ja.
Einfach, weil ich finde beide Themenstränge mega spannend und da fällt mir übrigens ein, dass unser lieber Hörer Markus, der jetzt an dieser Stelle auch explizit mal erwähnt werden sollte, als sehr negative Kritik hatte, dass ich das Wort spannend ständig verwende. Und ich hatte mir tatsächlich eine Synonymliste für das Wort spannend rausgesucht, einfach nur um ihn zu ärgern. Aber scheinbar hat das mein persönliches Karma dermaßen zerstört, dass ich allein schon vorhatte, ihn zu ärgern, dass ich die Liste verlegt habe. Also, mein lieber Markus, das, was der Stefan gerade erzählt hat, ist tatsächlich sehr, sehr spannend und auch sehr anregend. Von daher, Markus, mein Lieber, danke für den Hinweis. Ich versuche wirklich dran zu arbeiten. Fühl dich lieb und herzlich gegrüßt, mein Lieber. Kurze Unterbrechung beendet.
Spannende Worte, Chris.
Danke.
gut, aber ich komme schnell nochmal auf meine Geschichte zurück. Also wir Und also mein Landwirtskollege, wie gesagt, er ist schon so ein Befürworter von den Maschinen. Genau, und hat halt gesagt, das ist einfach auch was Tolles und das bringt uns weiter. Das ist gut, weil wir können dann auch viel mehr machen, viel mehr Zeit für andere Dinge und so weiter und so fort. Und dann habe ich einfach mal die Frage in den Raum gestellt, unterm Strich, ist so ein Traktor am Ende von der Energiebilanz, ist der eigentlich wirklich effizienter, als wenn man jetzt, sagen wir mal, das Jahr über, also für die Bodenbearbeitung ein Pferd hätte und die Saat per Hand machen würde und dann auch die Ernte mit einer Gruppe von Menschen. Ja, keine Ahnung, wie viel man da jetzt dafür brauchen müsste, würde, um entsprechende Flächen per Hand zu ernten, die man eben dann später auch mit dem Mähdrescher erntet. Also so von der Gesamtenergiebilanz, ja, also dass auf der einen Seite die Technik, Traktoren, Mähdrescher, Diesel und der ganze Rattenschwanz, der dahinter steckt, oder einfach Menschen und Tiere, so wie es früher gemacht wurde. Von der Energiebilanz, wo wird am Ende mehr oder weniger Energie verbraucht? Ja, so die Frage, die ist dann plötzlich für mich so in den Vordergrund gerückt, weil ja immer gesagt wird, das ist alles so effizient und man spart ja so viel Zeit und Energie, ja, aber spart man da wirklich Energie?
Gibt es da Zahlen zu?
Da habe ich dann mal ein bisschen gesucht. Also ich bin jetzt leider in der Landwirtschaft und bei Traktoren jetzt auf die Schnelle nicht fündig geworden. Aber auf jeden Fall bin ich eben auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage ziemlich schnell auf dieses Thema graue Energie gestoßen. Mhm. Ja, ich kann jetzt mal ganz kurz
nachvollziehbar
vorlesen, was das eigentlich bedeutet, was damit eigentlich gemeint ist. Also auf Wikipedia steht, dass als graue Energie die Energiemenge bezeichnet wird, die für Herstellung, Transport, Lagerung, Verkauf und Entsorgung eines Produktes benötigt wird. Ja, also im Prinzip, wenn ich einen Traktor benutze, dann verbraucht das allein ja schon Energie, also durch das Benzin, was ich da verbrauche, die Zeit, die ich investieren muss, um den Traktor zu reparieren, irgendwelche Öle, die ich zur Wartung brauche, Ersatzteile und so weiter. Aber abgesehen davon hängt da ja noch ein riesen Rattenschwanz an anderer Energie drin, nämlich in dem Zeitpunkt, bis mir dieser Traktor ausgeliefert wird. Mhm. Ja, angefangen bei der Extraktion der Rohstoffe, die für diesen Traktor gebraucht werden, des Metalls,
des Öls für den Kunststoff.
Des Öls, der Reifen, der Kautschuk für die Reifen, und die ganzen Maschinen, ja, die gebraucht werden, um das alles herzustellen. Und wie gesagt, ich bin jetzt leider beim Traktor, habe ich da keine Zahlen gefunden, aber dafür einfach mal ein ganz normales Alltagsbeispiel. Die graue Energie eines Mittelklasse-PKWs. Mhm. Ja, wie viel Energie verbraucht ein Mittelklasse-PKW bis zu dem Zeitpunkt des Verkaufs, ja, bis er praktisch in meine Hände gelangt? Natürlich hier vorausgesetzt, es ist ein Neuwagen, ja.
Ja, klar.
Und zwar wird da bei einem Mittelklasse-PKW ein Mittelwert von 30.000 Kilowattstunden angegeben.
Das ist heftig.
Ja. Also was das jetzt bedeutet, du hörst dich gerade so an, als ob du das einschätzen kannst. Ich hätte es jetzt nicht gekonnt.
Naja, also ich weiß jetzt nicht, ob der Wert, also wenn ich jetzt sage, ich weiß nicht, ob der Wert stimmt, würde ich jetzt an dem zweifeln, was du sagst. So meine ich das natürlich nicht, aber also ich kann mit dem, wenn du sagst, was waren es, 30.000 Kilowattstunden.
Ja.
Also das ist schon heftig. Ich meine, eine Kilowattstunde heißt ja einfach, dass beispielsweise ein Gerät, was 1.000 Watt hat, eine Stunde läuft.
Ja? Und 1.000 Watt ist schon ein ziemlich heftiges Gerät.
Naja, was hat überhaupt 1000 Watt? Alte Staubsauger haben 1000 Watt oder auch, die haben auch meistens noch ein bisschen mehr. Ja. Ein Ofen hat natürlich noch mehr, so in der Art. Also ich sag mal so, so ein Standard-Notebook hat ja irgendwas zwischen 50 und 80 Watt. Also wenn du es jetzt sozusagen als Standalone betreibst, das ist ja ganz andere Dimensionen. Ne?
Also. Ja, krass. Naja, du hast ja schon eine Vorstellung von, nicht schlecht. Also ich, das gibt ja schon einen Eindruck, ja. Also da stand jetzt, ich habe es ja selber nicht durchgerechnet, ja, aber da stand eben als Vergleich, das entspricht dem Strombedarf, also diese 30.000 Kilowatt entspricht dem Strombedarf eines Durchschnittshaushalts für 10 Jahre. Diese 30.000.
Herzlichen Glückwunsch.
Und ja, also der Wert hat mich jetzt schon beeindruckt, muss ich sagen. Das hätte ich nicht, also ich hatte das Gefühl, das ist viel, es braucht sehr viel Energie, um so ein Auto herzustellen, aber das ist also im Verhältnis, also dafür, dass diesen PKW am Ende dann irgendwie ein, zwei Personen benutzen und das allein das, also wo man noch gar keinen Anteil dran hat, ja, also allein diese Herstellung, bis man es dann selber hat, schon so viel Energie verbraucht, was eigentlich völlig jenseits dessen ist, was man als einzelner Mensch irgendwie leisten kann, schon so ein bisschen eingeschlagen bei mir.
Absolut, absolut. Ja. Ich meine, aber das, was du da berichtest, also gerade wenn man das am Ende auch in Zahlen und Werte fasst, das ist ja im Wesentlichen das, was man so als Ökobilanzierung bezeichnet.
Genau, so ein ökologischer Fußabdruck.
Genau, also man zieht eine Bilanz, sozusagen, was geht alles rein, was geht alles raus, wie können wir das irgendwie greifbar machen. Und ich finde, im Umkehrschluss heißt es ja vor allem, wie unfassbar wichtig sozusagen ein Zweit-, Dritt-, Viertmarkt ist für Produkte. Also dass sozusagen, dass es halt auch Leute gibt, die sozusagen nicht immer nur alles neu kaufen, sondern das sozusagen dann auch gebraucht weiter benutzen. Und zweitens, und das finde ich noch viel entscheidender, vor allem wenn es darum geht, dass Ressourcen ja sozusagen zum Beispiel dem Erdreich entnommen wurden, dass man Produkte danach in Gänze, soweit es möglich ist, recycelt. Das heißt, dass das Stück Metall zwar in diesem Auto keine Verwendung mehr findet, es aber sozusagen entweder wieder eingeschmolzen wird oder also so in Form von Schrott oder in irgendeiner weiteren Form weiterverwendet werden kann. Ja? Und das hat natürlich auch einen riesigen Einfluss darauf, wie Produktdesign läuft. Das heißt, dass wir von vornherein Produkte, also in dem Fall dein Mittelklassewagen, so gestaltet werden, dass wir am Ende sehr viel klassisch verschrottbar ist, also weiterverwendet werden kann, oder dass man halt diese Sachen, die dann, also so diese Produkte, die dann beispielsweise so klassisch in den Landfill kommen, ne, einfach weil man sie eben nicht weiterverwenden kann, dass man diesen Anteil, soweit es nur geht, irgendwie reduziert.
Genau, genau.
Oder halt auch, ich meine, wir haben ja beide diese Führung durch das Müllheizkraftwerk gemacht, letztes Jahr, als man sowas noch machen konnte. Da hatten wir beide diese Diskussion zum Thema Schlacke. Das, was am Ende übrig bleibt, was sozusagen nicht weiterverwendbar in Form von, wir verbrennen es und setzen dadurch noch Wärme und elektrische Energie in Umwandlung frei. Also das heißt, das, was wirklich am Ende nicht weiterverwertbar ist. Und das sind ja wirklich diese Schlacke, ist ja das, was dann auch klassisch so in den Landfill kommt.
Genau. Wo einfach nichts mehr mitgemacht werden kann. Das muss deponiert werden und nicht irgendwo, sondern das muss irgendwo deponiert werden, wo es keinen Schaden anrichten kann, ja, also in einer
genau.
Deponie, wo das Grundwasser nicht drankommt, wo eine Schutzschicht, also mindestens mal so eine Tonschicht im Untergrund sein muss, also Zeugs, wo man eigentlich nicht mehr weiß, wohin damit, ja, das ist
genau
scheiße.
Und dann haben wir ja sozusagen unterschiedliche Stellschrauben, an denen wir ansetzen können, also die Grundidee wäre ja, aber das ist natürlich die radikalste Idee, wäre einfach, den Konsum sehr zurückzufahren. In Teilen vielleicht sogar ganz, weil wir einfach Produkte herstellen, die eigentlich kein Schwein braucht. Die andere Variante ist ja sozusagen die, zu sagen, ja, wir brauchen natürlich diese Produkte. Ich meine, die erzeugen ja in unserer Form der Wirtschaft auch Arbeitsplätze, die erzeugen Mehrwert und so weiter und so fort. Dass man die Frage stellt, wie können wir diese Herstellungsprozesse insoweit optimieren, dass der Ressourcenverbrauch in der Herstellung reduziert wird und andererseits, jedes Produkt hat ja so ein End of Life, dass wir sagen können, wenn dieser Endpunkt des Produktlebenszyklus erreicht ist, dass wir das Ganze so weit wie möglich zurückfahren können und den allergrößten Teil weiterverwenden können, in welcher Form auch immer.
Genau. Ich möchte gerade nochmal an so einem Beispiel zeigen, wie krass auch gerade so dieses Rohstoffthema eigentlich ist, ja. Das hast du ja auch angesprochen gerade. Und zwar nicht nur bei Autos, sondern bei dem uns inzwischen alle begleiteten Smartphone. Also ich habe da mal nachgelesen, was da eigentlich für Elemente und Rohstoffe in so einem Smartphone drinstecken. Ja? Ich gehe da mal kurz durch diese Liste durch. Ja? Das ist schon eigentlich eine Chemiekunde, wo man irgendwie einen Großteil der chemischen Elemente kennenlernen kann, wenn man das mal durchgeht. Ja? Also da ist Aluminium, Kalium und Silizium für den Glasbildschirm drin, ja, diesen ionenverstärkten Glasbildschirm. Kohlenstoff, Kobalt und Lithium für die Batterie. Mhm. Indium und Zinn für die elektrische Leitbarkeit im Touchscreen. Nickel für das Mikrofon. Blei und Zinn für die Lötungen von den ganzen Verkabelungen und sowas. Antimon, Arsen, Bor, Phosphor und Silizium in verschiedenen Halbleitern und Chips, Öl für das Plastikgehäuse, Brom für den Feuerschutz im Plastik, Kupfer, Gold und Silber in den elektrischen Leitungen, Tantal für die Kondensatoren, seltene Erden, Gadolinium, Neodym und Praseodym für den Magnet, Neodym, Dysprosium und Terbium für die Vibrationsreduzierung und last but not least Dysprosium, Gadolinium, Europium, Lantan, Terbium, Praseodym und Yttrium, um Farben zu erzeugen. Also diese Liste entspricht ungefähr der Hälfte aller auf der Erde natürlich vorkommenden Mineralien. In einem Smartphone, das man so im Schnitt, das der Bundesbürger so im Schnitt 2 Jahre lang benutzt und sich dann neues kauft.
Und da kommt halt der Punkt dazu, also ich meine, das ist natürlich, also ich würde mal sagen, dass der durchschnittliche Bundesbürger wahrscheinlich, wenn es hochkommt, ein Drittel von den Elementen, ich meine, gut, das waren jetzt einerseits Elemente, andererseits Verbindungen, überhaupt nur kennt.
genau.
Aber das ist ja auch bis zu einem gewissen Punkt verständlich. Der Punkt ist halt der, wie kann man das überhaupt auseinander bekommen? Ja? Mhm. Also ich weiß nur, meine Frau hat jetzt zum ersten Mal ein recyceltes Handy, also sozusagen da gibt es ja mittlerweile zahlreiche Anbieter im Internet und da haben wir jetzt mal eins gekauft.
Ach krass.
Das ist sozusagen ein Handy, was bereits benutzt war, also wie ein Gebrauchtwagen, ein Gebrauchthandy, aber von spezialisierten Firmen wieder, also sagen wir einerseits natürlich erstmal so technisch in den Werkszustand zurückgesetzt wird und Teile, die gar nicht wiederverwendbar sind, vielleicht dann auch ausgetauscht werden oder so und das kommt dann halt in so eine neutrale Box und wird dir zugeschickt. Also sozusagen, es bekommt ein Handy, was sonst wahrscheinlich ins Recycling gegangen wäre, wenn überhaupt, oder auch einfach weggeschmissen wird. Also ich gehe nämlich mal ganz stark davon aus, dass der größte Teil der Handys einfach irgendwie weggeschmissen wird. Also so entweder Elektroschrott, ne? Also dass es dann einfach mit eingeschmolzen wird oder so, oder vielleicht sogar im Restmüll landet, ja. Who knows. Also so dieses klassische Handy-Recycling, was ja auch was ist, was verschiedene Firmen, aber auch, glaube ich, auch einige Bauhöfe anbieten, das ist, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, also ich habe da gerade keine Zahlen zur Hand, würde ich mal sagen, ist glaube ich eher die Minderheit. Also und dieses Handy-Recycling geht ja auch bloß bis zum gewissen Punkt. Also vor allem auch, weil ja auf so wenig Fläche so viele unterschiedliche Elemente und Verbindungen zusammenkommen, geht das ja auch nur sehr eingeschränkt, dass man wirklich sagt, wir machen da wirklich ein ja, ein elementebasiertes Recycling oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Also, dass man es wieder Sorten reinbekommt, in Anführungszeichen.
Ja.
Und ich fand diesen Anbieter jetzt, also ich müsste da eigentlich wirklich mal noch ein bisschen recherchieren, wie der wirklich so drauf ist, also auch was so ein bisschen der Ansatz dahinter ist. Ich fand das jetzt auf den ersten Blick gar nicht so schlecht. Und was ich interessant finde, dass du entscheiden kannst, in welchem Zustand das Handy ist.
Mhm.
Ja, also du kannst sagen, ich muss es mal kurz vorlesen, weil ich die Begriffe sehr interessant fand. Also du suchst dir jetzt zum Beispiel eins und sag ich, ein iPhone 8 oder irgend sowas, whatever, ne? Suchst du dir dann aus und das möchtest du gern haben, dann sagt er dir einen Preis und dann kannst du sozusagen dir aussuchen, in welchem Zustand es ist. Also haben die dann irgendwie wie neu, sehr gut, sichtbar genutzt und dann haben sie sozusagen als unterste Kategorie, das finde ich irgendwie so begrifflich ganz lustig, die heißt dann einfach nur Stallone. Also Stallone, und da steht dann immer daneben dann, was das heißt. Also heißt das dann wirklich Stallone, heißt das hat deutliche Gebrauchsspuren, Kratzer, Dellen etc. Es funktioniert aber noch vollständig. Und ich weiß natürlich, es gibt ganz viele Leute, für die ist es essentiell, dass das Handy jeden Tag wie aus dem Ei gepellt aussieht. Ich weiß aber auch, es gibt Leute, da zählst du dazu, das weiß ich, denen ist es komplett egal, wie verramscht das Handy aussieht, solange es funktioniert.
Ja, finde ich ein spannendes Thema mit diesem Anbieter für diese wiederverwerteten Smartphones, Recycling. Ganz spannend, also dass da in der Richtung auch, also man immer bewusster wird und man unabhängig davon, ob diese ganzen multinationalen Konzerne immer noch ihre mit automatischer Selbstkaputt-Technologie Handys anbieten, einfach sagt, so jetzt machen wir mal hier unser eigenes Ding, wir recyceln die. Das sind schöne Entwicklungen, finde ich, ja, weil das zeigt einfach, dass das so nicht mehr von der, also zumindest nicht von allen angenommen wird, ja.
Was? Ja, und das ist ja auch häufig so, dass einfach dass eigentlich nach Alternativen geschaut wird, aber häufig auch einfach auf dem Markt keine Alternativen da sind. Ja. Wie gesagt, genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt ernsthaft die Lösung ist, aber ich sag mal, ich kann jetzt über dieses Handy sprechen, was ja schon mal gebraucht war und also das kam in einem guten Zustand an und funktioniert vollständig, also kann man sich erstmal nicht beschweren, ne? Und das ist ja auch am Ende des Tages, ich sag mal, der initiale Grund, warum du es machst, ist ja auch eigentlich erstmal egal. Also ob du jetzt sagst, mir geht's darum, dass das Handy billiger ist oder ob du sagst, ich möchte nicht, dass wegen mir jetzt schon wieder ein neues Handy produziert wird, finde ich es in erster Instanz erstmal irrelevant. Das ist natürlich in zweiter Instanz durchaus wichtig, weil das ja auch was mit dem Mindset dann zu tun hat, ne?
Mhm.
Aber prinzipiell erstmal eine gute Sache, ja.
Mhm. Ja. Es bleibt natürlich die große Frage, gerade auch so der Gebrauch von Handys, wenn ich mir ein YouTube-Video angucke und sowas, was das dann wieder auf Serverseite an Energieverbrauch verursacht. Ja, da gibt's ja auch wahnsinnige Zahlen, wenn man die hört, wo irgendwie, also allein irgendwie schon ein Video sich anzugucken, frisst dann schon wieder so viel Energie, wie wenn du statt mit dem Bus, mit dem Auto zur Arbeit gefahren wärst. Ja, also ich habe da keine Zahlen, aber was man so hört, da geht auch ganz schön was ab, allein durch die Benutzung von den Dingern, ja. Also dass man immer wieder auf diese Frage zurückkommt, dieser wahnsinnige Energieverbrauch, mit dem wir heute leben. Ja, es wird zwar jetzt versucht, immer mehr auch so in diese erneuerbaren Energien das zu überführen, also fossile Energieträger in erneuerbare zu überführen, aber was einfach nach wie vor, völlig egal, wo wir die Energie herkriegen, für mich mit einem ganz, ganz großen Fragezeichen versehen ist dieser Energiewahnsinn. Also warum müssen wir ständig jeden Tag mit, also bei Deutschen wird das eben im Moment durchschnittlich so angegeben, jeder Deutsche lebt mit 100 Energiesklaven jeden Tag, ja. Also als ob wir ständig 100 Leute um uns herum hätten, die wie die Wahnsinnigen für uns arbeiten. So diesen Energieverbrauch haben wir jeden Tag pro Kopf. Ja, was ist das? Ja, was machen wir hier eigentlich so? Das ist für mich dann immer noch so die ganz, ganz große Frage. Warum können wir nicht warum schaffen wir es nicht mehr primär mit der Energie zu leben, die unmittelbar um uns herum sind und die wir auch einfach selber haben in unserem Körper, ja? Und das führt jetzt auch so ein bisschen auf, da bin ich dann jetzt auch drauf gestoßen, weil das war ja jetzt gerade am 22. August. Weißt du zufällig, was da war?
Am 22. August,
da war so ein Tag.
Ja.
Ich hätte es auch nicht gewusst, aber
kann aber nicht der Tag sein, an dem sozusagen die Energie fürs Jahr schon verbraucht ist.
Genau.
Ach, so spät aber erst? Ich habe gedacht, das ist noch viel früher.
Ja, das ist wegen Corona hat sich das irgendwie um einen Monat verschoben.
Ah, ja,
also okay, dieser Welterschöpfungstag oder auf Englisch Earth Overshoot Day.
Ja, das sagt mir was, genau. Ja, klar.
Der war dieses Jahr, also halt erst im August, ja, sprich also der Tag, an dem die menschliche Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen, das Angebot und die Kapazität der Erde übersteigt. Ja, also die Kapazität der Erde zur Reproduktion dieser Ressourcen in diesem Jahr übersteigt. Der war jetzt am 22. August. Und dieser Welterschöpfungstag, der soll ja so ein bisschen eigentlich genau auf dieses Problem, was ich jetzt gerade versucht habe zu schildern, dieser Energiewahnsinn, in dem wir uns befinden, so ein bisschen, also versucht darauf hinzuweisen, da so eine Sensibilisierung zu machen. Ja, also ich habe irgendwie letztendlich immer noch keine klare Antwort auf diese vom Anfang geschilderte Traktorfrage gekriegt, weil es ja auch gerade im Fall vom Traktor noch was anderes ist, weil da ja sehr viele Menschen auch mit versorgt werden. Aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass ein Traktor trotzdem ein Wahnsinn bleibt, genauso wie der private PKW ein Wahnsinn ist und vielleicht sogar auch das Smartphone. Und es bleibt natürlich die Frage, also das ist jetzt mein persönlicher Eindruck, aber anscheinend nicht nur meiner, sondern der von vielen, dass das irgendwie sehr, sehr wahnsinnig ist. Und dass wir da anscheinend Grenzen schon lange, lange überschritten haben und so, das scheint auch klar zu sein. Ja, aber viel mehr habe ich jetzt im Moment auch nicht dazu zu sagen. Aber ich finde es irgendwie wichtig. Also ich hätte gern noch mehr Klarheit darüber, ja, irgendwie mehr Bewusstheit.
Ja, also ich finde, das ist auf jeden Fall erstmal ein inspirierender Ausgangspunkt, ne, darüber nachzudenken und das auch so ein bisschen als Grundlage für einerseits für den eigenen Konsum auch so mal ein bisschen zu nehmen, heranzunehmen und andererseits vielleicht in die eine oder andere Richtung auch nochmal weiterzuarbeiten. Ja. Ich hatte das ja vorhin schon angesprochen, so zum Thema Ökobilanzierung. Da gibt es ja mittlerweile schon sehr viel Literatur zu, da gibt es sehr viel Institute, die das ja auch wirklich mittlerweile auf so Zertifikate-Ebene machen und ähnliches. Aber der Punkt ist ja auch der, wenn ich diese Werte habe, heißt es ja noch lange nicht, dass ich ernsthaft etwas dran ändern kann. Also außer durch wirklich expliziten Konsumverzicht. Und selbst Konsumverzicht ist ja nicht immer in Gänze umsetzbar.
Ja, weil also einfach die Infrastruktur einen fast da schon reinzwingt. Ja, man hat ja auch so in dem, wenn man an Sozialleben teilhaben will, zumindest in gewissen Gruppen oft gar keine andere Wahl, ja, dann diese Infrastruktur
absolut.
Nutzen, ja.
Absolut. Und ich meine natürlich klar, so schlimm diese ganze Corona-Krise für uns alle ist, und da muss man ja auch, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, auch wirklich nochmal explizit dazu sagen, dass das ja gewisse Teile der Gesellschaft und auch gewisse Gruppen weltweit unterschiedlich stark trifft. So sehr muss man auch sagen, das haben wir ja gerade schon beim Overshoot-Day-Datum mitbekommen, es hat ja auch durchaus seine Vorteile. Also auch allein, dass man mal feststellt, dass Konzepte wie Homeoffice so viele Probleme, die auch mit sich bringen in der Praxis, dass es auf einmal auch geht, dass wir gleichzeitig aber auch viele Meetings, die irgendwo, ne, man trifft sich einfach nur standardmäßig zum Joe Fix, weil durchaus hinterfragt werden. Ich meine, das kann man auch nicht komplett eins zu eins ersetzen, das ist auch klar. Und niemand hat Lust, den ganzen Tag alleine im Kämmerlein zu sitzen und einfach ein Zoom-Meeting nach dem nächsten zu haben. Ja? Aber wir können durchaus mal die Frage stellen, inwiefern jedes persönliche Treffen, allen voran noch, ich meine, zum Glück hat sich dieser Wahn etwas gewandelt in Deutschland, also so Stichwort Inlandsflüge für Meetings, wo du einfach morgens hinfliegst nach Berlin und abends zurück, was ja in gewissen Branchen jahrzehntelang praktiziert wurde, bis zum Erbrechen. Also ich meine, allein, dass wir so lange gebraucht haben, um das mal zu hinterfragen, was das für ein unfassbarer Schwachsinn ist,
ja,
spricht ja Bände.
Ja. Und was es für einen Druck braucht, ja, da kann man noch so viel erzählen, aber am Ende muss irgendwie doch was anderes passieren, um da eine Wende herbeizurufen, ja. Das ist schon eigenartig.
Absolut. Absolut, ja.
Für die, die es noch interessiert, also auch gerade so zum Thema Energiesklaven und zum Thema, wie man darüber auch jetzt so weiter nachdenken kann, über dieses, also oder auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wie wahnsinnig oder auch nicht dieser Energieverbrauch eigentlich ist, den wir heute haben. Da hat der Hans-Peter Dürr, also Atomphysiker und Schüler von dem Werner Heisenberg, auch sehr viel geschrieben über das Thema. Das habe ich jetzt auch im Zusammenhang mit meiner Suche nach dieser Frage so ein bisschen entdeckt, aber habe jetzt da selber noch kein Buch von ihm, würde es aber sehr gern mal lesen, ja, so als Empfehlung Hans-Peter Dürr zum Thema Energiesklaven und die Grenzen des Energieverbrauchs.
Das können wir ja dann noch in die Shownotes reinhauen.
Ja, genau.
Ja. Wunderbar. Ja, danke Stefan. Das war auf jeden Fall ein sehr guter Input und wie immer ein guter Ausgangspunkt für weitere Gespräche und für weitere Gedanken, inwiefern man da sich persönlich auch einbringen kann, inwiefern man persönlich auch einzelne Aspekte des seines eigenen Lebens auch mal hinterfragen kann.
Genau. Ja, und danke dir fürs Dialogisieren.
Danke, danke, gern. dann würde ich zu meinem Thema der Woche kommen. Wie ich eingangs schon gesagt habe, heute mal kein externes Thema, das sozusagen auf mich zugekommen ist, sondern ich möchte einfach mal ein bisschen über meine aktuelle Arbeit sprechen. Ich bin derzeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Verbundforschungsprojekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung tätig. Das ist eine Fördermaßnahme, die hat den schönen Namen Stadtland Plus. Das ist sozusagen eine Förderlinie, wo verschiedene Verbundprojekte in Deutschland Finanzierungen bekommen, um, sagen wir mal, transdisziplinär, beziehungsweise interdisziplinär, aber auf jeden Fall immer an so einer gewissen Grenze Forschungen zu betreiben, die aber auch immer einen Praxisbezug haben sollen. Und wie der Name Stadtland Plus schon sagt, geht es vor allem auch um so einen gewissen Aushandlungsprozess zwischen diesen beiden Welten, urbane Zentren und ländlicher Raum. Ja, also das ist sozusagen in jedem dieser Projekte ist das sozusagen einer der Ausgangspunkte des Denkens, sage ich mal. Das Projekt, in dem ich da tätig bin, heißt Naturhuki und da geht es ganz konkret darum, ein nachhaltiges Tourismuskonzept für die Stadt Hanau, also ist ja leider zu trauriger Berühmtheit im letzten Jahr gekommen, und den westlichen Teil des Main-Kinzig-Kreises zu erstellen. Und das Ganze findet im Kontext des Regionalparks Rhein-Main statt. Der Regionalpark Rhein-Main, in dem Fall auch mein Arbeitgeber, ist ein Regionalpark, sagt der Name ja schon, der vor circa 25 Jahren entstanden ist und der verschiedene Punkte im sehr großen Gebiet Rhein-Main miteinander verbindet, Erlebnispunkte und dadurch sozusagen einen Naherholungs- und Freizeitwert einerseits schaffen soll, andererseits Naturräume schützen soll und auch dazu aufrufen soll, dass sich die Menschen mit dieser Kulturlandschaft, in der wir uns hier befinden, auseinandersetzen. Das ist sozusagen die originäre Aufgabe des Regionalparks. Und das ist sozusagen auch der Aufriss, also sozusagen Hanau wie auch der westliche Teil des Main-Kinzig-Kreises gehört auch regional zum Regionalpark dazu. Ich möchte nochmal kurz darauf hinweisen, alles, was ich heute sage, sind Sachen, die sozusagen öffentlich zugänglich sind. Also ich erzähle da keine Internas. Man kann das auch alles auf der naturhuki.de Website nachlesen. Da sind die verschiedenen Partner zu sehen und was sozusagen der Ausgangspunkt ist. Das Projekt hat auch erst angefangen.
Chris, sorry, ganz kurz. Wie schreibt man eigentlich Huki, Naturhuki?
Naturhuki. Naturhuki.
Huki, okay.
Ja.
Danke.
Danke, ich hau das auch nochmal in die Shownotes dann rein.
Ja.
Das sind insgesamt 6 Partner, die dort mitarbeiten. Das sind 3 Hochschulen, also sozusagen 3 akademische Partner, die Themenschwerpunkte Landschaft und Ästhetik, Verkehr und Tourismus bearbeiten. Und dann sind es 3 Praxispartner, sage ich mal. Das ist einmal der Spessart mit seinem Tourismus, also mit seiner Tourismusorganisation, dann die Stadt Hanau und wir als Regionalpark. Und diese 6 Player sind in diesem Projekt zusammengeführt. Da kommen natürlich sehr unterschiedliche Menschen zusammen, da kommen sehr unterschiedliche Disziplinen zusammen, da kommen sehr unterschiedliche Ansprüche zusammen, aber da kommen auch 6 Leute zusammen, die ein gemeinsames Interesse haben. Und der Ausgangspunkt des Ganzen ist regional das Kinzigtal als Landschaftsraum. Die Kinzig ist ein Zufluss des Mains, fließt durch den Main-Kinzig-Kreis, wie der Name des Landkreises ja schon sagt. Und dieses Kinzigtal ist ein durchaus ein umkämpfter Raum, auch wenn es natürlich ein sehr starker Begriff ist, aber speziell seit Corona merkt man ja, dass Naherholung und vor allem auch der Tagestourismus massiv ansteigt, dass vor allem in so einem großen Metropolregion wie im Rhein-Main-Gebiet natürlich eine ganz große Nachfrage ist, vor Ort, vor der Haustür seine Freizeit, seinen Tagestourismus zu verbringen. Und diese Orte werden ja nicht gerade weniger, nicht gerade mehr, sondern tendenziell eher weniger, weil die Region nach wie vor wächst, weil es eine höhere Verkehrsbelastung gibt, weil es einen Infrastrukturausbau gibt, weil mehr Siedlungsflächen entstehen, etc. etc. Gleichzeitig geht es darum, Natur- und Landschaftsräume zu schützen, Erholungsflächen zu schaffen und gleichzeitig aber auch zum Beispiel den Land und wie auch die Forstwirtschaft ja nach wie vor zu sichern. Also man sieht, das sind ganz viele Partikularinteressen, die man in so einem Raum berücksichtigen muss und wo man die Interessen aushandeln muss. Noch dazu kommt, dass im Kinzigtal, da verläuft eine Bahnstrecke und zusätzlich soll die ICE-Strecke von Hanau nach Fulda in den nächsten, in den nächsten 20 Jahren neu gebaut werden. Und das ist ein riesiges Infrastrukturvorhaben, was da ansteht. Auch dazu gibt es eine Website, wo das auch einsehbar ist, was da in Planung ist. Und das Kinzigtal, wie der Name ja schon sagt, wirst du mir natürlich sofort recht geben, sagt ja schon, dass es ein Raum ist, der eben keine flache Ebene ist. Relativ gesehen zu Hochgebirge ist es natürlich ein sehr flaches Tal, aber es ist trotzdem ein beengter Raum. Es ist ein Raum, in dem sich, wer schon mal in Orten wie Gründau, Lieblos oder so war oder da zumindest auf der A66 durchgefahren ist, weiß, es sind Orte, wo es eine in den letzten Jahrzehnten massive Ausweitung von Gewerbeflächen gab, wo auch sehr viel Wohnraum natürlich entstanden ist, also sehr viel Siedlungsflächen entstanden sind. Gleichzeitig ist dann halt entlang der Kinzig, ein wirklich sehr pittoreskes Flüsschen an den meisten Stellen, es soll halt sozusagen der Naturraum erhalten werden. Und das ist, die Idee ist halt, dass man diese beiden Komponenten, also einerseits den Tourismus, konkret den Tagestourismus auch, mit den Ideen der Nachhaltigkeit, einer nachhaltigen Landschaftsentwicklung, einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung und einem nachhaltigen Tourismuskonzept zusammenbringen.
Ich habe jetzt gerade noch mal eine Frage kurz, einfach so ja. Für die räumliche Vorstellung.
Ich bin auch faktisch fertig mit der Einführung.
Ach so, okay, ja, super. Willst du noch was sagen?
Nee, alles gut. Frag, klar.
Ja, also die Kinzig, ich stelle mich jetzt gerade mal dumm, ich stelle mich, aber eigentlich bin ich dumm. Sag mir gerade mal, wo die...
Das ist mir ganz oft so.
ich bin der Geograf und weiß natürlich nicht, wo die Kinzig entspringt. Kommt die aus dem Spessart oder aus dem, ja, ich vermute mal aus dem Spessart, oder?
Also, die Kinzig ist ein 86 Kilometer langer Fluss, der im schönen Ort Sterbfritz entspringt. Dann durch den kompletten Main-Kinzig-Kreis fließt, das Kinzigtal bildet an der Stelle und dann in Hanau in den Main mündet.
Und wo ist dieser schöne Ort, wo sie aus der Erde tritt?
Der wunderbare Ort Sterbfritz ist im Spessart.
Der ist im Spessart, okay. Also diese Verbindung Hanau bzw. Frankfurt-Fulda, das ist ja leider das, was man immer zuerst irgendwie kennt, wo man schon mal auf der Autobahn langgefahren ist.
Oder also, mit dem ICE.
Oder mit dem ICE, genau. Also zu Teilen führt diese Trasse, also sowohl die Autobahn als auch die ICE-Trasse, durch dieses Kinzigtal durch, ja. Verlässt dieses dann vermutlich aber irgendwann, weil die eben dann nicht weiter in Spessart reingeht, sondern hoch nach Nordosten Richtung Fulda.
Richtig.
Okay.
Und also dieser Untersuchungsraum, in dem wir das uns anschauen, der geht von Hanau bis Steinau an der Straße. Das ist aber auch ein ganz schönes Stück, muss man sagen. Ne? Also der Untersuchungsraum geht nicht bis zur Quelle der Kinzig.
Steinau an der Straße, das kenne ich noch von ganz früher. Da gab es und gibt es bis heute noch, war ich gerade kürzlich mal wieder, das Steinauer Puppentheater.
Das stimmt tatsächlich. Ja, das haben wir. Da wurde auf unserer letzten Exkursion dorthin auch drüber gesprochen. Ja.
Die führen jetzt allerdings, glaube ich, nicht mehr in Steinau vor, sondern größtenteils so in Bad Soden, Salmünster.
Ja.
So eher so die Ecke. Ja. Aber das nur am Rande. Aber gut, gehört vielleicht auch zu diesem Kultur-Natur-Komplex-Regionalentwicklung mit dazu.
Genau. Also und dazu kommt halt, dass der südliche Teil oder der südwestliche Teil des Untersuchungsraumes ist halt dann schon sozusagen der westliche, also der hessische Teil vom Spessart. Also der Spessart sozusagen als Mittelgebirge, Naturraum, oder vor allem auch, der Spessart ist ja allen voran auch berühmt für seine Wälder. Ne? Also ich meine, da finden ja auch weite Teile der Grimmschen Märchen statt.
Oder das Wirtshaus im Spessart.
Genau. Und der Spessart teilt sich ja sozusagen in den hessischen Teil und in den bayerischen Teil auf. Ja, das natürlich hat man auch wieder diese klassische Landesgrenze, was natürlich auch so, was die Zuständigkeiten angeht, die ganze Sache noch ein bisschen erweitert.
Und die verläuft da irgendwo bei Steinau, die Landesgrenze, oder wo ist die?
Die ist ein bisschen gezackt, sage ich mal. Mhm. Also natürlich alles irgendwie südöstlich dieser Route verläuft diese Grenze, aber die macht da einige Zacken, sage ich mal. Ne?
Also das ist so diese Gegend, in der man dann, wenn man irgendwie sich nicht gut auskennt, plötzlich mit dem Auto unterwegs ist und plötzlich überrascht ist, dass man in Bayern ist. So.
Das kann sehr schnell passieren, ja.
Man fährt da irgendwie rum, also ich kann mich noch erinnern, war ich mal früher so ein bisschen da oben in Fulda-Gegend und wir wollten nach Hause fahren, also Richtung Frankfurt. Und fahren und fahren und fahren und irgendwann mal eine falsche Abfahrt genommen und plötzlich irgendwie so ein Schild, willkommen in Bayern. Und dann, ach du Scheiße, wo sind wir hier gelandet? Und es war schon so ein kleiner Schock, ja, weil wenn man das nicht weiß, dass da Bayern ganz nah ist irgendwie,
Ja, vor allem halt sozusagen, also je näher man an Hanau wieder rankommt, desto näher kommt man ja auch wieder an die bayerische Grenze. Ich meine, das ist ja auch dann nur ein Katzensprung nach Aschaffenburg etc.
Ja, stimmt. Ja. Genau.
Also auf jeden Fall, das ist sozusagen unser Untersuchungsraum und dann kommen halt die verschiedenen Akteure einerseits vor Ort, andererseits sozusagen unsere Partner zusammen und ja, das in den nächsten Jahren wird sich da, glaube ich, sehr viel tun, allein schon, weil die Akteure, die dort tätig sind, halt aus sehr unterschiedlichen Perspektiven an die Sache rangehen. Und ich bin sehr happy, da in dem Projekt drin zu sein und bin sehr gespannt, was wir dort auch bewegen können. Also akademisch wie auch praxisnah vor Ort. Und ein weiterer Punkt ist, dass man eine der Regionalparkrouten, was jetzt sozusagen für den Regionalpark das ein großes Interesse auch ist, dass man eine der Regionalparkrouten halt entlang der Kinzig weiterführt und dort halt weiter integriert und damit vor allem für den Fahrradtourismus auch neue Anknüpfungspunkte schaffen kann und damit auch natürlich, und das ist ja eine der Aufgaben der Regionalparkrouten, die Metropolregion in der Nachfrage nach Freizeiträumen auch entlasten kann. Das ist ja einer der Hauptpunkte. Ja, also das halt eben nicht, wie ja zuletzt am Langener Waldsee passiert, der ja geschlossen wurde wegen Übernutzung, dass eben nicht alles sich nur auf einzelne Orte konzentriert, die möglicherweise am bekanntesten sind, sondern dass man das Ganze auch an verschiedene Orte verteilt, diese Orte aber miteinander verbindet. Das ist ja so eine der Ideen hinter den Routen. Und dass man auch den Freizeitverkehr lenken kann. Mhm. Das ist ja wirklich so eine der grundlegenden Ideen dahinter. Und das kann man durchaus auch in dem Kontext als nachhaltig bezeichnen. Mhm. Ja, also nachhaltig kann ja auch immer bedeuten, verschiedene Stakeholder, die eigentlich konfliktär zueinander wären, so untereinander auszuhandeln, dass die gemeinsame Ressource fair untereinander verteilt wird und auch langlebig verfügbar bleibt. Und die Ressource in dem Fall ist ja vor allem der Raum.
Was natürlich eine Riesenherausforderung ist, vermute ich mal. Gerade so, du hast ja vorhin schon das Beispiel genannt, Ausweitung von Industriegebieten, Gewerbegebieten und was ja auch bis heute irgendwie immer noch bei allen möglichen aufstrebenden Kommunen voll im Trend zu sein scheint. Neue Wohngebiete auf der grünen Wiese, was ja jetzt durchaus erstmal konträre Interessen sind, die man dann
absolut
irgendwie, weiß nicht, ob ihr dann auch auf der Ebene Gespräche führt oder ob das eine ganz andere Liga ist.
Also prinzipiell ist angedacht, aber da muss ich mich jetzt ein bisschen zurückhalten, glaube ich. Prinzipiell ist angedacht, dass man erstmal ein Konzept erstellt und dass man in einer zweiten Phase dann auch konkret in die Umsetzung geht. Also, und das ist, glaube ich, auch das Reizvolle an dem Projekt, dass es eben nicht ein weiteres akademisches Projekt für die Schublade ist, sondern dass es ein Projekt ist, was erstmal durch genaue Analysen und also Potenzialanalysen allen voran, ne, und durch Potenzialanalysen einerseits, andererseits halt Perspektiven schaffen möchte und dass man dann sagt, okay, wenn man diese Perspektiven hat, wie setzen wir denn diese Perspektiven auch konkret um? Mhm. Also dass es dann wirklich eine Strategie gibt, also nicht nur ein Konzept, sondern auch eine Strategie.
Ja, gut, und das Schöne ist ja dann daran, oder ich würde mal sagen jetzt, was dann wirklich hilft, ist ja, dass man hat ein Konzept und das betrifft ja bestimmte Orte und auch Landschaften. Das heißt, es wird allein dadurch schon mal irgendwie zumindest so ein Fähnchen dahingesteckt und gesagt, hier, da wollen wir irgendwie was draus machen. Und zwar kein Gewerbegebiet, sondern das wollen wir landschaftlich aufwerten, zugänglich machen, für Menschen, die gerne in der Region unterwegs sein wollen, die Orte und Landschaft erkunden wollen. Und also allein das bewirkt ja schon mal einen gewissen Grad an Schutz vor anderen Projekten, die jetzt so eine Landschaft gefährden könnten.
Könnte ich nicht besser sagen, ja. Also da kommt ja auch der Faktor dazu, da geht es ja auch nicht um eine externe Überplanung. Also diese Legitimation hätte dort ja auch niemand, sondern es geht ja darum, ein Konzept zu entwickeln und dann die Stakeholder vor Ort für die Sache zu gewinnen.
Mhm.
Ja? Also das ist ja eher ein Angebot, was man macht am Ende des Tages. Also genau. Dass man halt sagt, ja, wir gehen da jetzt wirklich auch mal mit dem akademischen Background, den ja die verschiedenen Universitäten, also Hochschulen, mit denen wir da zusammenarbeiten, dass man dieses Wissen sozusagen auch in die Region reinträgt. Also wo es halt wirklich auch, und da sind die verschiedenen Partner gerade intensiv dabei, dass man überhaupt diese Region erstmal versteht, dass man mit verschiedenen Analysen aus verschiedenen Disziplinen an die Region rangeht und erstmal ein Verständnis schafft, wie tickt diese Region? Was sind denn eigentlich die Konfliktherde? Was sind denn die Potenziale? Wo gibt es Überlagerungen verschiedenster Natur? Da wird auch sehr viel mit GIS gearbeitet.
Mhm.
Und wie können wir daraus unsere Schlüsse ziehen? Also wo könnte man denn anknüpfen? Welche interessanten Punkte gibt es auch, die touristisch interessant sind? Welche Punkte gibt es auch, wo man die Region auch entlasten kann in gewisser Weise?
Mhm.
Weil man ja natürlich, wir hatten das Thema Tal ja schon, es ist am Ende des Tages, hat dieses Tal, da empfehle ich wirklich mal, entweder eine Fahrradtour zu machen durch das Tal, hat es mehrere Nadelöhre, sage ich mal. Also Stellen, wo es halt einfach aus topografischer Hinsicht eine Verengung gibt, aber dummerweise ist in dieser Verengung schon sehr viel Nutzung vorhanden.
Mhm.
Also was wahrscheinlich jeder kennt, der schon mal mit dem Zug nach Berlin gefahren ist, von Frankfurt aus, ist der Kinzigtal-Stausee. Da fährt man ja mit dem ICE immer dran vorbei. Da merkt man das sehr eng, weil da sozusagen in diesem engen Tal ja noch ein Stausee ist. Und da läuft halt irgendwie alles zusammen. Du hast die Siedlungsnutzung, Stauseenutzung, eine ICE-Strecke, eine Autobahn etc. Und das ist schon alles sehr gedrängt in diesem Tal.
Mhm.
Und da merkt man ja auch, das sind ja Orte, an denen man es tunlichst vermeiden sollte, noch mehr Nutzung reinzubringen, weil dann der Gedanke des Landschaftsschutzes irgendwann nicht mehr umsetzbar ist.
Ja.
Und also, dass man da auch sich aus geografischer Perspektive, würden wir beide jetzt zumindest sagen, das sehen die Landschaftsarchitekten anders, die würden dann natürlich sagen, immer aus landschaftsarchitektonischer Sicht, dass man da auch ein Verständnis schafft, welche Räume wie nutzbar sind und wo man auch erweitern kann und wo man das eben besser sein lassen sollte.
Hm.
Ja, das dazu. Haben Sie Fragen, lieber Herr Stefan?
Du hast ja GIS auch angesprochen, das ist ja so mein Lieblingsthema. Also ich vermute mal, besonders da kann das wahrscheinlich jetzt sehr helfen, also so dieses Übereinanderlegen von verschiedenen Layern, also Layern, also früher hätte man dann wahrscheinlich irgendwie Folien genommen, heute sind das Layer im GIS, die man dann so übereinander legt und dann eignet sich das wahrscheinlich in dem Fall sehr gut auch zur Visualisierung, um jetzt irgendwie dann auch verschiedenen Betroffenen oder Stakeholdern das auch mal so vor Augen zu führen, was für ein schwieriger Ort das ist, also so Nadelöhrort zum Beispiel, gell? Wie dein Beispiel mit dem Kinzigsee, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, dann schon 15 verschiedene Nutzungen auf einmal auf kleinstem Raum sind und aber dann irgendwie links und rechts daneben gar nichts, ja, oder nur eine Sache, nur ein Wald, wo vielleicht ein Wanderweg durchführt. Also stelle ich mir jetzt in dem Zusammenhang als ein gutes Hilfsmittel vor, das GIS.
Der Überzeugung bin ich bisher auch, dass das eine sehr klassische Anwendung für GIS ist, wo man wirklich das Potenzial dieser Technologie auch ausnutzen kann, wo man wirklich gerade mit dem Layer-Verschnitt wirklich mal explizit das wirklich durchdeklinieren kann. welche Orte möglicherweise überlastet sind. Auch, ich meine, jetzt sowas wie dieses Tal, was ich gerade meinte, also diese Stelle im Tal, wo man rein visuell ja schon sieht, da gibt es eine, da, das ist ein enger Zuschnitt. Ja, das ist das eine. Also dazu braucht man kein GIS in erster Instanz. Aber ja, es gibt ja andere Orte, wo möglicherweise Betroffene oder Interessenkonflikte entstehen, die eben nicht visuell sofort sichtbar sind.
Wo das nicht so klar ist, was ist das jetzt eigentlich im Kern, wo es da
genau meint. Oder wo man beispielsweise auch rausfinden kann, in dem ganzen Tal gibt es, meine, da gibt es ja so verschiedene Storylines. Also man hatte allen voran so eine der bekanntesten Storylines ist natürlich alles, was mit den Gebrüdern Grimm zu tun hat, ja, die ja erst in Hanau und dann in Steinau an der Straße lebten und viele der Geschichten, die ja dann zu den Märchen wurden, entstammen ja auch sozusagen dem Spessart und dieser Region. Das ist natürlich schon eine Storyline, die dort erzählt wird, ne? die dort Einfluss hat. Also jeder dieser größeren Orte spielt auch damit und nutzt das touristisch, weil das natürlich das gehört ja so zu der deutschen Erzählweise auch irgendwo dazu. Und da kommen halt so spannende Sachen zusammen. Ne? Ich meine, da gibt es ja verschiedene touristische Highlight-Punkte. Ich meine, einer der bekanntesten, die Ronneburg. Gutes Beispiel. Ja, die Ronneburg gehört auch noch so ganz knapp zu dem Untersuchungsraum dazu. Alles Orte, die auch jetzt schon hohe Touristenzahlen haben oder auch die Kurorte, Bad Orb gehört da auch dazu, ne? Also Orte, die aus anderen Gründen eine touristische, also in dem Fall Reha, Tourismus, aber das geht ja so ein bisschen Hand in Hand. Am Ende geht's da auch um Übernachtungszahlen und Ähnliches. Also da sind ja ganz viele Punkte, an die man anknüpfen kann,
ja,
und wo möglicherweise auch Tourismus nochmal so einem Wandel unterliegen wird. Ne? Also gerade so die deutschen Mittelgebirge, die hatten ja so in den letzten zwei Jahrzehnten eher so ein bisschen angestaubten, Ruf, sage ich jetzt mal. Ne? Also vor allem auch dadurch, dass der Massentourismus so aus Deutschland rausging und dass jede Reise eigentlich mit einem Flug verbunden war.
Ja.
Und dass man halt sagt, jetzt gibt's irgendwie so eine Rückbesinnung auf den regionalen Tourismus. Da knüpft man ja eigentlich nur an Sachen an, die es schon lange gab. Ja. Ne? Also das sind ja, ich kenne das ja aus meiner ursprünglichen Heimat, aus dem Harz ja genauso. Ne? Das, auf einmal gibt es so eine, nicht nur durch Corona, wobei das natürlich stark dazu beigetragen hat, so eine Rückbesinnung auf diese Orte, die irgendwie doch ganz spannend sind und in denen man was erleben kann. Und ich sage mal so, die touristischen Player, die vor Ort das, diese Zeichen der Zeit erkennen, die richten sich darauf ein und die legen dann, wie beispielsweise im Spessart, gibt es einen sehr großen Fokus auf Mountainbike-Tourismus. Ja, dass man halt sagt, guck mal hier, das ist attraktiv, hier gibt es angelegte Mountainbike-Trails, ne, ist auch so Stichwort Naturschutz, Und wir haben ein großes kulinarisches Angebot und wir erzählen immer wieder die Geschichte des Spessarts, diese Geschichte dieses sagenumwobenen Waldes. Und da kommen halt so ganz verschiedene Storylines von sehr unterschiedlichen Akteuren in der Region erzählt zusammen. Und das sozusagen, also wir haben dieser Bereich Tourismus versus die Idee, wie kann die Region als Raum, der eine gewisse Wachstumsgrenze auch hat, also räumlich gesehen, wie können diese Fäden irgendwie zusammengewoben werden? Das finde ich super spannend.
Ja, aber finde ich auch eine ganz, ganz schwierige Frage, ja. Ich glaube, wir hatten da das letzte Mal oder das vorletzte Mal auch schon so kurz drüber gesprochen. Also ich hänge mich halt schon immer so ein bisschen an dem Wort Tourismus auf. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, was ich insgesamt davon halten soll. Ich habe ja die letzten Jahre auch in einem Land verbracht, das ja seine Wirtschaft zu großen Teilen auf den Tourismus ausgerichtet hat. Also sprich Thailand.
Ja.
Und ich bin mir da immer nicht sicher, inwieweit, also bis zu welchem Grad das dann auch irgendwie sinnstiftend ist, ja. Wenn irgendwie alles, was getan wird und gemacht wird, am Ende nur dafür getan wird, damit irgendwie Leute kommen können und sich was angucken und irgendwie sagen, wie toll das alles ist und wie schön und was für ein Erlebnis und dann wieder nach Hause gehen. Da fehlt mir manchmal so, weiß nicht, so ein gewisser Tiefgang, ja. Das versucht man ja so ein bisschen dann auch so mit dem Ökotourismus, also so ein bisschen auch noch nachhaltig und oder Kultur noch so ein bisschen zu kompensieren, aber ich habe immer so das Gefühl, so im Grundton bleibt es so ein so ein Erlebnis-Event-Ding. Tja, da hänge ich mich irgendwie immer so ein bisschen dran auf, ja. Zum Beispiel, du hast ja auch die Ronneburg erwähnt. Das ist zwar ein Extrembeispiel, aber vielleicht so ein bisschen bildlich dafür. Also wir waren letztes Jahr dabei auf dem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt, wofür ja die Ronneburg inzwischen, also zumindest in der Region, wenn nicht sogar deutschlandweit, sehr bekannt für ist, diese Mittelaltermärkte, die da stattfinden, weil es halt einfach eine super geile Szenerie ist. Der Ort ist toll, ja, also so auf dem Hügel oben drauf, wo man eine groß schöne Sicht in die Landschaft hat und mit dieser Hochburg, die ja inzwischen auch sehr selten sind in Deutschland. Also ich war da schon oft auf diesen Mittelaltermärkten und klar, es war schon immer ziemlich viel los und auch mit Autos und sowas, wo man dann da oben irgendwo parkt. Die Leute reisen an von nah und fern. Aber wenn man da mal drin ist, ist es schön, ja, dann lässt man das so hinter sich. Aber dieses Mal war es irgendwie krass. Also wir sind da angekommen und da waren dann irgendwie alles voller Securities und haben uns gesagt, ja, man kann hier nicht parken, sie müssen nach Langenselbold. Und ich wusste gar nicht so genau, wo das ist, aber es hat sich herausgestellt, ich muss dann nochmal eine halbe Stunde mit dem Auto nochmal weiterfahren. Also das war nochmal weiter weg von da, wo ich herkam. Parkplatz suchen, von da aus wieder mit einem Shuttle zurück. Das hat dann eine Dreiviertelstunde gedauert, bis man dann einen Platz im Bus gefunden hat, Stehplatz, weil alles vollgedrängt war. Und dann dahin und dann natürlich auch wieder zurück die ganze Strecke, ja, was da wieder an Zeit und Energie bei draufgegangen ist, ja, es ist für so ein, was früher eher noch so ein kleiner Geheimtipp war, so ein kleines Event, ist jetzt halt voll so das Mega-Event geworden, ja, und da hatte ich das Gefühl, also zumindest für mein Empfinden, sind Grenzen überschritten worden in so einem Regionaltourismus-Ding, wo es einfach nur noch auf Masse geht und möglichst viel hohe Umsätze und irgendwie noch mehr Händler anlocken. Geld.
Bin ich komplett bei dir.
Ja.
Bin ich komplett bei dir. Aber auch da hast du dich ja auch selber jetzt gerade wieder in dem Tourismusparadoxon erwischt. Du warst ja selber einer der Leute, die diesen Hype dann sozusagen erzeugen oder die diesen Overtourism erzeugen oder wie auch immer man das nennen mag.
Genau.
Also ich gehöre dazu. Es ist ja sauschwer, sich da selber rauszunehmen aus der ganzen Sache.
Genau.
Also wo ich mit dem mitgehe, ist, dass es dieser Begriff Overtourism, dass es Orte gibt, die so stark touristisch nachgefragt werden, dass sie irgendwann die eigene Identität, die ja initial dafür gesorgt hat, dass es überhaupt Tourismus gibt, verloren haben. Also dass das eigentlich nur noch so eine Hülle ist, so dieses Stichwort Disneyland. Ja. Da bin ich komplett bei dir. Also wenn man dann halt irgendwie sagt, ja, in diesem Ort lebt ja eigentlich gar niemand mehr und die wenigen, die noch dort leben, arbeiten zu 100% in der Tourismusbranche.
Genau.
Da bin ich bei dir. Also das ist jetzt aber fairerweise was ich dort vor Ort jetzt noch nicht sehen würde.
Ja.
Aber es ist etwas, was wo man natürlich gerade mit diesem Projekt super gut anknüpfen kann. Ne? Wenn man halt sich anschaut, welche touristischen Highlights gibt es dort? Was wird nachgefragt? Wie kann man die Leute vielleicht auch ein bisschen besser lenken? Und da geht es ja nicht darum zu sagen irgendwie so, nee, jetzt ist irgendwie einer zu viel reingekommen, das passt uns jetzt nicht mehr, sondern indem man halt auch sagt, guck mal, wir wohnen hier in einer Region, in einer Metropolregion, in der, je nach Rechenweise, 5 bis 6 Millionen Menschen wohnen. Gleichzeitig wird der Raum, in dem diese Menschen wohnen, ja nicht weniger, aber es werden immer mehr Menschen. Und die Leute sind hier im Schnitt ja wirklich alle mehr oder weniger wohlhabend. Also jeder kann sich zumindest leisten, in der Region Tagestourismus zu betreiben. Ja, im, in unterschiedlichen Schattierungen natürlich, ne?
Ja.
Und die Leute fragen das nach. Und die Leute haben halt eben Bock, im Sommer einen Badesee zu haben. Die Leute haben Bock, auf Märkte zu gehen. Die Leute haben Bock, irgendwie Wald zu genießen. Die Leute haben Bock, XY zu machen. Und da muss man halt dann irgendwie auch reagieren. Also man kann ja nicht sagen irgendwie, nö, ab sofort darf man nur noch an 10 Tagen im Jahr touristischen Aktivitäten nachgehen,
ja,
oder so.
Ja, ja.
Und auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, also ich persönlich bin um jeden dankbar, der vielleicht einen Fernurlaub im Jahr mal eintauscht gegen eine Woche im Spessart.
Absolut.
Weil wir dann uns auch einen mega Fußabdruck an Fernreisen sparen können.
Absolut.
Also ja, sag ich jetzt mal so als
bin ich voll bei
Interessierter.
Ja.
Ja, also das von mir mal zum Thema Naturhuki, in dem ich derzeit arbeite. Ich denke, ich habe das einigermaßen zusammengefasst. Hast du es für dich irgendwie verstanden, interessant und so weiter? Oder soll ich nochmal irgendwo was erklären oder was erzählen? Oder?
Nee, ich glaube, ich habe eine gewisse Vorstellung jetzt davon, was du da machst. Scheint wirklich spannend zu sein. Vor allem die Region finde ich auch interessant, wo du da arbeitest. Das war aber schon immer so eine Gegend, die ich interessant fand. Ich habe da auch mal irgendwann eine schöne Radtour lang gemacht, so in der Gegend. Allerdings war das am Main entlang. Ich weiß gar nicht, ob wir da auch durchs Kinzigtal durchgekommen sind. Auf jeden Fall waren wir irgendwie auch in Steinau. Und auch an diesem Stausee, Kinzig-Stausee, ja. Dann sind wir auch da durch dieses Tal gekommen, ja. Also irgendwie eine interessante Gegend, wo man auch jetzt so, wenn man da nicht herkommt, jetzt gar nicht so unbedingt hinkommt oder auch höchstens mal durchfährt auf dem Weg nach Norden, ja, oder nach Fulda. Und gerade auch so den Spessart, ja. Den würde ich selber gerne auch noch mehr entdecken. Insofern finde ich das grundsätzlich, erstmal habe ich da ein gutes Gefühl dabei, was, also die Arbeit, die er da macht. Also, dass das auch aufgewertet wird, ja, man nicht durch wenn man da hin will und irgendwie nichts vorfindet, also so ein paar Infrastrukturen sind ja irgendwie immer ganz schön, wenn man jetzt irgendwo unterwegs ist, aber da nicht zu Hause ist, ja, sprich irgendwie ein kleines Café, wo man einkehren kann oder ja, Gaststätten, Übernachtungsmöglichkeiten, Campingplätze und sowas. Und ich habe so das Gefühl, darum geht's ja auch so ein bisschen bei euch, ja, um das irgendwie alles so ein bisschen aufzuwerten, zugänglicher zu machen für Menschen, die da gern hinwollen. Sehr interessant.
Genau, das ist sozusagen auch vor allem dann in der Praxisphase und auch konkret für die Praxispartner dann natürlich schon so auch die Hauptaufgabe, das auch wirklich umzusetzen. Also Angebote zu schaffen und auch so ein Gefühl, oder am besten natürlich nicht nur ein Gefühl, sondern auch ein belegtes Konzept dafür zu haben, was wird nachgefragt und was eh schon vorhanden ist, kann einfach auch noch ein bisschen in Wert gesetzt werden. Also in Wert heißt konkret in dem Fall, dass es auch einfach besser zugänglich ist, dass man vor allem auch, und das ist natürlich dort ein durchaus vorhandenes Problem, oder Herausforderung, dass man eine bessere ÖPNV-Anbindung schafft. Ich meine, du hast das Beispiel in der Ronneburg ja schon sehr gut erzählt.
Ja.
Da gibt es zwar einen Bus, der hinfährt, meines Wissens nach, aber ja, also dass man einfach alles, was vor allem auch, sagen wir mal, in den Quertälern zur Kinzig liegt. Ich meine, die Ronneburg ist ja das gleiche in Grün. Das ist ja sozusagen in der Höhenlage dann schon. Deswegen hat man ja von da oben aus auch so eine wunderbare Rundumsicht.
Genau.
Da kann man ja bis nach Bayern rüber gucken,
ja,
von der Ronneburg aus.
Ja,
selber vor 2 Wochen erst gemacht.
Ja. Was mich jetzt gerade noch interessieren würde,
ja,
also da es bei euch ja nun darum geht, also um diese Regionalentwicklung, Regionalplanung und so weiter und so fort, da ist jetzt Tourismus ganz stark im Fokus. Was für mich gerade auch so beim Thema ländliche Entwicklung irgendwie auch immer so ein Thema ist, was ich ganz wichtig finde, was aber irgendwie vielleicht noch nicht so im Mainstream ist, was ich aber irgendwie ganz wichtig finde, auch also Menschen oder auch Gruppen, Gemeinschaften zu unterstützen, die in irgendeiner Form in diesen ländlichen Gebieten, also in Dörfern oder irgendwelchen Kommunen, eine Art von Leben führen, wo man eben nicht mehr ständig nach Frankfurt pendeln und abends wieder nach Hause kommt und vielleicht mal am Wochenende zu Hause ist, sondern irgendwie da, also zum Beispiel Solawis oder Gemeinschaften, die so ein bisschen auch auf Selbstversorgung aus sind. Also ob da, meine Frage wäre es eigentlich einfach, ob da so, also über den Tourismus hinaus auch solche Initiativen unterstützt werden, die einfach versuchen, vor Ort mehr Lebendigkeit zu bringen und auch wieder mal so ein bisschen so ein anderes Konzept zu diesem Pendlerleben versuchen zu etablieren. Ob da auch so Sachen mitgedacht werden oder ob das eigentlich jetzt nicht so wirklich Teil dieses Projektes ist?
Kann ich dir jetzt auf die Schnelle nicht beantworten. Also mir ist das in der Form noch nicht bewusst geworden, sage ich jetzt mal. Es ist aber durchaus so, dass in dem Projekt Leute beteiligt sind, allen voran unser Partner da in Hanau vom Umweltlernzentrum, die wirklich sehr fast forward sind, so im Bereich neue Konzepte des Umweltlernens, neue Konzepte, wie kann man in der Region leben, wie kann man sich auch so ein bisschen aus diesem in Teilen, also das kann man jetzt echt falsch verstehen, aber so ein bisschen aus dieser höher, schneller, weiter globalisierten Welt auch insofern ausklinken, dass man halt die Region wieder zu schätzen weiß. Mhm. Dass man, also in anderen Worten, in dem Projekt geht es halt eben nicht nur darum, irgendwie Tourismuszahlen nach oben zu bekommen. Also wenn das der Fall wäre, dann müssten nicht so viele andere Disziplinen dran mitarbeiten, sondern dann würde es reichen, wenn man da in Tourismusmarketing hinsetzt und irgendwie sagt, okay, wir ballern jetzt einfach die Zahlen nach oben, indem wir das Ding in die Welt raustragen.
Ja.
Darum geht's nur ganz, ganz eingeschränkt.
Ja.
Es geht natürlich darum, den regionalen Tourismus zu stärken, aber allen voran geht's darum, etwas zu machen oder etwas zu schaffen, was die Menschen vor Ort, die dort leben, auch irgendwie noch attraktiveren Ort irgendwie leben lässt. Also weil man versucht, diese verschiedenen Nutzungsinteressen untereinander auszugleichen. Das ist, glaube ich, die Hauptzielvorstellung.
Mhm.
Und da kann natürlich wenn man das jetzt mal so als eine Auslegung davon nimmt, da fallen natürlich so von dir beschriebene Lebensvorstellungen und Lebensentwürfe natürlich durchaus rein.
Mhm. Okay.
Und man merkt auch, je weiter man sozusagen von Hanau wegkommt, desto mehr Leute sind natürlich auch Leute, die halt eben nicht jeden Tag irgendwie in die Kernmetropolregion pendeln.
Ist
klar. Aber das Pendeln ist wie in der gesamten Region. Sobald du die Großstädte verlässt, das ist ja bei euch in der Wetter auch nicht anders, hast du einfach einen riesigen Anteil von Pendlern. Das ist so. Und es hat einen Grund, warum wir so viele Autobahnen im Rhein-Main-Gebiet haben.
Richtig. Ja, danke, Chris.
Gerne.
Interessante Tätigkeit. Da bist du, ich benutze nochmal das Wort, in was Spannendes reingekommen.
Ja, das sieht der Markus bestimmt auch so.
Ja, ich denke auch.
Dann würde ich mal kurz die Zeitmarke nehmen. Dann würde ich jetzt noch kurz das Buch vorstellen und dann haben wir unsere Punkte für heute.
Schön.
Und zwar habe ich ein ganz wunderbares Buch. Es liegt auch gerade vor mir von Heinz Heineberg. Heinz Heineberg, großer deutscher Stadtgeograf, hat lange in, oh, jetzt erwischte mich, ich glaube lange in Münster gelehrt, wenn ich nicht komplett auf dem Schiefen gewickelt bin. Und ich habe hier seine Doktorarbeit von 1969. Und diese Doktorarbeit trägt diesen wunderschönen Namen Wirtschaftsgeografische Strukturwandlungen auf den Shetlandinseln.
Oha.
Und das ist wirklich so, wie, also als ich angefangen habe, Geografie zu studieren, habe ich mir so Geografie vorgestellt. So klassische Landeskunde. Landeskunde und ich würde mal sagen, Analyse, wenn man das so sagt. Also Landeskunde und Raumanalyse. Ich glaube, das ist die beste Beschreibung. Und das ist natürlich aus heutiger Sicht würde man natürlich viele Sachen inhaltlich anders machen wahrscheinlich und würde man auch grafisch anders machen. Aber wenn ich da durchblätter, ich tue das gerade, das sind diese wunderschönen alten Karten, die da drin sind, die so ganz präzise und fein gezeichnet sind und wo man halt wirklich sagt, das Ding hat, ich meine, es ist ein A4-Buch, muss man dazu sagen, hat 140 Seiten sehr eng bedruckt mit ganz vielen Grafiken und Abbildungen und hat wirklich diese Shetland-Inseln. Die Shetland-Inseln sind eine vorgelagerte Inselgruppe, gehört zum UK und vorgelagert vor Schottland und so auf dem halben Weg zwischen Norwegen, den Färöer-Inseln und Schottland, also mitten im Nordatlantik. Das ist ja, glaube ich, so an der Grenze. Ja doch, mitten im Nordatlantik, das ist schon richtig. Und sehr abgelegene Region natürlich, ähnlich wie die Färöer. Was den Breitengrad angeht, schon auf der Höhe von Bergen, Oslo, Stockholm. So auf dem Breitengrad ist das dann schon. Natürlich sehr landwirtschaftlich geprägt, also allen voran natürlich schon zu dem Zeitpunkt, als das Buch rauskam. Ich meine, das ist 1969, das ist ja wirklich lange her. Und ich kann und will da jetzt eigentlich gar nicht so sehr ins Detail gehen, um ehrlich zu sein. Ich wollte nur mit dir mal meine Faszination und auch Begeisterung und auch mal die grafische Begeisterung und die Art und Weise, wie man früher sich sozusagen aus geografischer Perspektive mit Raum auseinandergesetzt hat, mal kurz mit dir teilen und darauf hinweisen. Und man kann dieses Buch übrigens, zwar natürlich nicht mehr vom Verlag, zumal das ist damals rausgegeben worden, die Bochumer Geografischen Arbeiten, herausgegeben vom Geografischen Institut der Ruhr-Universität Bochum. Aber man kann das sozusagen noch gebraucht für relativ wenig Geld online kaufen. Also scheinbar wurden damals einige Exemplare gedruckt, die dann ihre Wege irgendwie wieder nach außen gefunden haben. Also das hier habe ich, glaube ich, mitgenommen, als die Universitätsbibliothek, das Seminar für Wirtschaftsgeografie der Universität Frankfurt am Main, und das Seminar für Wirtschaftsgeografie ist ja so einer der Vorläufer vom Institut für Humangeografie. Die haben das einfach irgendwann aussortiert aus der Bibliothek. Da ist auch so ein fetter Ausgeschieden-Stempel drin. Und da habe ich das damals einfach mitgenommen. Da war so eine große Kiste für Interessierte. Und ich habe das hier bei mir im Buchregal stehen. Ich guck mir das irgendwie immer so im Vorbeigehen mal wieder an. Dann greift man danach und ich finde das irgendwie schön. Aber das ist jetzt irgendwie vielleicht auch so mein kleiner Oldschool-Geografie- und Kartografie-Fetisch, den ich da habe. Jetzt habe ich ihn mit euch allen geteilt.
Ja, danke. 69, das ist ja dann so ein bisschen, du hast ja irgendwie noch erzählt, Landeskunde und oder Landesanalyse. Das geht ja schon so ein bisschen in die Zeit, wo die Geografie dann auch versucht hat, mehr so auch so in dieses analytische, quantitative reinzugehen. Ich weiß nicht, inwieweit der Heinz Heineberg da schon so auf der Schiene dann war zu der Zeit. Aber das war ja schon, so eine neue Zeit eigentlich in der Geografie, die er da irgendwie gerade angefangen hatte.
Zumal ja 69 ist doch dieser legendäre Kieler Geografentag gewesen, wo es da zu diesem Eklat kam, dieser Wendepunkt, so alte Geografie, neue Geografie, so ein bisschen dieses Loslösen von der Landeskunde.
Ach so, der war genau in dem Jahr. Ich dachte jetzt irgendwie gerade, der wäre früher gewesen. Aber klar, genau, der war genau.
Das war 69 in Kiel. Ja. Und in dem Jahr wurde zumindest diese Dissertation veröffentlicht. Ne? Also ich glaube, in das Thema können wir da jetzt gerade gar nicht einsteigen, weil ich glaube, da wissen wir beide zu wenig drüber.
Ja.
Was eigentlich schade ist. Aber ja, also wie gesagt, schönes Werk und liegt gut in der Hand, macht Spaß, da durchzublättern.
Schön, so ein Genießerding.
Ist echt ein Genießerding.
Genießer für Kenner.
ja, sollte man sich schon so mal auch so in den Ohrensessel zurückfallen lassen, darin blättern, einen guten Whisky dabei trinken. Schon ein Genießerding.
Oder ein Cold Brew.
Oder ein Cold Brew, ganz genau, ja.
Der könnte da auch mithalten.
Er würde auch eher so landschaftlich, glaube ich, passen.
Ja.
Wobei, natürlich zu Shetland würde wahrscheinlich auch ein guter Whisky passen, ne? Aber, naja.
Ja, schon eher.
Wie auch immer. Es ist immer gut, wenn man das geografische Tun und geografische Lesen mit dem entsprechenden Getränk auch verbinden kann. Eins der Grundkonzepte unseres Formates. Jo. Prima, das wollte ich nur kurz erzählt haben, mein Lieber.
Dank dir. Musst du mir mal bei Gelegenheit zeigen. Das Werk.
Sehr gern.
Das Schmuckstück.
Das Schmuckstück, ganz genau. Ja, hast du noch irgendwas? Aussichtsreiche Punkte, interessante Anekdoten, Themen oder ähnliches?
Nee, das war's.
Wunderbar. Dann sehen wir uns nächsten Monat wieder alle zusammen in der Erdbar.
Schön. Bis dann.
Ahoi.